kein Gehör schenken. Erläuterung. Der spirituelle Funken erzeugt, wenn er mit Materie in Berührung kommt, ein Knoten, der durchschnitten werden muss, wenn man von den Aktionen und Reaktionen des fruchtbringenden Tuns befreit werden will. Befreiung bedeutet, vom Kreislauf des reaktionenbringenden Tuns befreit zu werden. Wer sich ständig an die transzendentalen Spiele der Persönlichkeit Gottes erinnert, erreicht diese Befreiung automatisch. Denn alle Taten des höchsten Herrn, seine Lieder, sind transzendental zu den Erscheinungsweisen der materiellen Energie. Es sind allanziehende spirituelle Taten und deshalb wird die bedingte Seele durch ständigen Kontakt mit diesen spirituellen Taten des höchsten Herrn allmählich spiritualisiert und durchtrennt schließlich den Knoten materieller Fesselung. Befreiung von der Fessel der Materie ist deshalb eine Nebenerscheinung des hingebungsvollen Dienstes. Die Erlangung spirituellen Wissens reicht nicht aus, Befreiung sicherzustellen. Solches Wissen muss mit hingebungsvollem Dienst überzogen werden, sodass letztlich der hingebungsvolle Dienst allein überwiegt. Dann wird Befreiung möglich. Selbst das reaktionenbringende Tun eines fruchtbringenden Arbeiters kann zur Befreiung führen, wenn es mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird. Karma, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen wird, wird Karma-Yoga genannt. In ähnlicher Weise wird empirisches Wissen, das mit hingebungsvollem Dienst überzogen ist, Dhyana-Yoga genannt. Reiner Bhakti-Yoga indessen ist von solchem Karma und Dhyana unabhängig, denn er allein kann nicht nur Befreiung vom bedingten Dasein gewähren, sondern auch transzendentalen, liebevollen Dienst für den Herrn schenken. Deshalb muss jeder einsichtige Mensch, der über dem Durchschnittsmenschen steht und der nur ein geringes Wissen hat, ständig an die Persönlichkeit Gottes erinnern, indem er über ihn hört, ihn lobpreist, sich an ihn erinnert und ihn immer ohne Unterlass verehrt. Das ist der vollkommene Weg des hingebungsvollen Dienstes. Die Goswamis von Vrindavan, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu dazu ermächtigt worden waren, den Vorrang des Bhakti-Yoga zu predigen, folgten streng diese Regel und verfassten zu unserem Nutzen unzählige Schriften über die transzendentale Wissenschaft. In Anlehnung an die Lehren des Srimad Bhagavatam und ähnlicher autoritativer Schriften haben sie einen Weg gezeigt, der entsprechend den verschiedenen Kasten und Ordnungen des Lebens für alle offen ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyati Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gobhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Yat anutyasina yukta karma granti nibandhanam chindanti kovidastasya ko na kuryat kataratim. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen den festen Knoten des reaktionenbringenden Tuns, Karma, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Bhakti Yoga oder Bhakti ist eine bestimmte Kraft, die, sagen wir mal, ein Geschenk Gottes ist. Es ist etwas Transzendentales. Die Bhakti-Kraft besteht aus zwei von Krishnas machtvollen Shaktis, der Chladini, der freudengebenden Kraft, und der Samvit, das heißt der wissengebenden Kraft. Diese Bhakti, die eine Zusammensetzung aus diesen beiden Energien ist, ist in den Herzen der Devotis gegenwärtig. Und eine so große Kraft, dass selbst Gott, der eigentlich alles hat, diese Bhakti kosten möchte. Das Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel von Honig, welches sich in einer Blume befindet. Die Bienen, die diesen Honig wittern, sind sehr interessiert daran, in diese Blumen hineinzufliegen und den Honig, also erstmal den Blütenstaub und dann den Honig aus dieser Biene, aus dieser Blume zu gewinnen. So ist es auch mit Bhakti. Wenn Krishna sieht, dass dieser Bhakti gegenwärtig ist im Herzen seiner Devotis, kommt er wie eine Biene, um diese Bhakti in Empfang zu nehmen und zu genießen. Krishna sagt sogar, dass diese Bhakti-Kraft so stark ist, dass er ein Diener seiner Devotis wird, seinen Devotis untergeordnet wird. Krishna ist ja außerhalb oder jenseits der Reichweite der Sinne und des Verstandes. Das heißt, wir werden ihn niemals mit diesen Augen sehen können und mit diesem Verstand verstehen können. Wenn Krishna jedoch sieht, dass ein Devotee Bhakti im Herzen entwickelt hat, dann kommt er zu diesem Devotee und offenbart sich ihm. Krishna spricht davon in der Bhagavad Gita, indem er sagt, Yeyatamam prapatyante tangstataiva bhajamyaham. Das heißt, in dem Maße, wie ein Devotee bhajami, heißt ihn verehrt, und kommt aus der Wortwurzel Bhakti, in dem Maße, wie ein Devotee ihn durch Bhakti verehrt, in dem Maße offenbart sich Krishna solch ein Devotee auch. Versteht ihr? Obwohl Krishna unsichtbar ist und undenkbar für unseren Sinne, ist er unsichtbar für unseren Geist, undenkbar, kann er doch durch Bhakti verstanden werden, weil er sich offenbart. Krishna ist sozusagen gezwungen, aus der Verhüllung durch die materielle Energie hervorzukommen und sich diesem Devotee zu zeigen. Ich kann mich einmal an eine Reise nach Vrindavan erinnern, wo einer meiner Freunde mich einlud zu einer besonderen, zu einem besonderen Darshan. Weiß ich immer noch. Und zwar sind wir so mit einem dreirädrigen, so ein Umbau von einer Honda Motorradmaschine, dann über die Dörfer gesaust und gebraust, und haben die Tempo, so heißt dieses Auto, also dieses Gefährt, dieses dreirädrige Honda Umbau, stehen gelassen und sind auf einem wunderschönen Weg am Damm durch zwei Seen hindurchgegangen zu einem Tempel, wo die Leute wahrscheinlich noch nie ein westliches Gesicht gesehen haben. Sie haben uns jedenfalls angestaunt, und wir saßen da alle und haben am Abend ein Bhajan gemacht, um einer vierarmigen Vishnu-Form, die dort auf dem Altar war, ihre Verehrung darzubringen. Dieser Vishnu, der war lange in diesem See versteckt gewesen, als die Muslims, damit die Muslims ihn nicht finden konnten und zerstören konnten. Und er war dann wieder in diesem Tempel installiert worden seit ein paar hundert Jahren und wurde dort jeden Abend von einem Chor von Brijbasi-Leuten verehrt. Also war wirklich schön. Wir kamen da rein und ungefähr 20 Bauern und ihre Töchter und Söhne verehrten diesen Deti und sangen und verteilten Prasadam und freuten sich also wie die Schneekönige, uns zu sehen. Na, Schneekönig in Vrindavan, das ist ein komischer Vergleich, da gibt es ja keinen Schnee. Aber freuten sich sehr. Und sie haben uns dann die Geschichte erzählt von diesem Deti. Der Deti hat sehr viel mit unserer heutigen Diskussion zu tun. Er ist eine vierarmige Form und zeigt Krishna, der sich in dieser Form versteckt hatte. Nicht genauso wie vielleicht manchmal ein Mensch eine Verkleidung annimmt, um nicht für andere sichtbar und erkennbar zu sein. So hat Krishna diese vierhändige Form als eine Art Verkleidung angenommen, zu dem Zeitpunkt, als er den Rasa-Tanz verlassen hatte. Krishna verlässt seine Devotis manchmal, um deren Begierde nach ihm zu stärken. Und er war also jetzt von den Gopis weggegangen, die in einen Ozean von Trennungsschmerz gestürzt waren. Die Gopis gingen los und fragten erst alle Pflanzen, habt ihr Krishna gesehen? Und nach einer Zeit merkten sie, dass sie die Pflanzen, die sie gefragt haben, weil alle männliche Pflanzen, also der Erlenbaum, der was gibt es für männliche Bäume bei uns in Deutschland, der Ahorn, eine andere, und so sagten sie, ach, wir haben jetzt nur männliche Bäume gefragt, die stecken mit Krishna unter einer Decke, wir werden jetzt die Tulasi-Pflanze fragen und die Yuti und Malati-Blumen, und hatten dann sich an die weiblichen Bäume gewandt, und auch die schwiegen, sie hatten Krishna nicht gesehen. Und sie kamen dann, während sie nach Krishna suchten, zu Krishna. Allerdings hatte sich Krishna in dieser vierarmigen Form verborgen und war jetzt als Narayan sichtbar. Und sie sagten zu Narayan, hast du Krishna gesehen? Stell dir das mal vor. Sie gehen durch den Wald, sehen Narayan, der in seiner vierhändigen Form dasteht. Hast du Krishna gesehen? Sie sind überhaupt nicht an ihm interessiert. Ja, Narayan sagte nichts. So, nach einer gewissen Zeit kam auch Radharani dort vorbei und sah Narayan stehen und stand so vor Narayan, Krishna, der diese Narayan-Form angenommen hatte. Und weil Radharani eine so große Liebe für Krishna empfängt, konnte sich Krishna nicht mehr in dieser Versteckung halten. Die zwei zusätzlichen Arme Narayans schmolzen dahin und er war in seiner zweiarmigen Form dann da deutlich sichtbar als Krishna. Hier bin ich. Ich habe die nur alle auf die Probe gestellt, ob sie mich wohl erkennen können, aber sie sahen mich nicht und auch du sahst mich nicht in diesem Narayan-Form, aber deine Liebe ist so groß, dass ich mich nicht verbergen konnte vor dir. Das ist ein wichtiger Aspekt von Krishna-Bewusstsein, dass im Herzen des Devotis Bhakti sein muss. Ohne Bhakti ist Krishna nicht geneigt, sich zu offenbaren. Ohne Bhakti hält sich Krishna fern von uns, als der ewig unnahbare Faktor jenseits aller Sinneswahrnehmung, so beschreibt ihn Kunti. Sie sagt, du bist wie ein Schauspieler, der hinter dem Vorhang deiner täuschenden Energie ist und nicht für uns erkennbar ist. Wir können ihn nicht erkennen. So, ich möchte euch jetzt mal fragen, wie ihr seid Bhaktas, ihr seid im Bhakta-Programm, ne, heißt offiziell die Bhaktas von Goloka Dham, aber auch unsere Devotees, die lange schon hier sind, sind ja Bhakti-Yogan, sind auch Bhaktas. Eigentlich ist der Ausdruck Bhakta nicht ganz richtig. Bhakta bei uns bedeuten nur die Anfänger, aber eigentlich rein Sanskrit-Wort bedeutet es all diejenigen, die Bhakti haben. Also ich hoffe, dass ich auch ein Bhakta bin oder einmal werden kann. Wie fühlt sich das an, diese Bhakti? Wie würdest du Bhakti beschreiben zu jemandem, Adishesh? Du bist hast ein Bhakta-Programm. Was ist das für ein Feeling? Gute Frage, ne? Wir haben gesagt, ich möchte euch sagen, warum ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist. Wir wollen ja Bhakti entwickeln, damit wir Krishna anziehen. Denn Krishna ist nicht durch Reichtum angezogen, Krishna ist nicht durch erkennbar durch intellektuelles Wissen, sondern eben nur durch Bhakti geht er hinter diesem Vorhang der täuschenden Energie hervor und offenbart sich dem Devoti. Wie fühlt sich das an, Arishek? Was ist das für ein Feeling? Freiheit und Erleichterung von Leid. Also man fühlt sich nicht leidig. Man fühlt sich glücklich. Ja. Arishek wird das wissen, ne? Kannst du das durch irgendwelchen Vers bestätigen oder ist es nur so dein Erlebnis wert? Ja. Ja. Yes. Kleshagni, frei von Leid und das Einstellen von glücksverheißenden Eigenschaften, wie die Fähigkeit, anderen zu vergeben und so weiter. Ich verstehe, Frau Buch. Ja, einen tatsächlichen Geschmack, den man hat und liebt das. Jata. Ja, also Jatta spricht von Bhakti, die durch die Erscheinungsweisen beeinflusst ist, nicht? Und stellt da gewisse Unterschiede fest. Gopali, wie fühlt sich Bhakti an? In den Schriften, im Chaitanya Charitamrita wird eine sehr interessante Definition von Bhakti gegeben, und zwar von dem Gefühl. Ich möchte das heute mit euch teilen. Es ist ein Durst nach Krishna. Durst heißt so etwas wie ein Verlangen, eine Begierde und so weiter. Einmal hat Narada Muni Krishna um eine Segnung gebeten und hat gesagt, mein lieber Krishna, bitte mach, dass man nie genug bekommen kann von deiner Kripa, deiner Barmherzigkeit, den Erzählungen über dich und Bhakti oder Hingabe. Bitte sorge dafür, dass man nie genug davon bekommt. Und Krishna sagte, diese Segnung besteht schon, seitdem es Bhakti gibt. Jemand, der Bhakti erfährt, hat niemals, der lässt nicht ab von mir. Der lässt nicht ab von dem Wunsch, mich zu erlangen. Selbst einer, der schon Liebe zu Krishna erlangt hat, Prema Bhakti, also erlangt hat, denkt immer, er hat es noch nicht. Und dürstet sich und will weiter davon etwas haben. Das ist die Natur von Bhakti. Nun, manche Leute, die das hören, denken, oh, damit will ich nichts haben. Ich will nicht etwas haben, was mich durstiger macht. Zum Beispiel, Wenn wir etwas trinken, dann wollen wir irgendwann, dass unser Durst aufhört. Wir werden nicht so ein Getränk trinken, was uns durstig macht. Oder? Zum Beispiel, mir geht es so, es gibt auf dem Markt so Brause, also Limonaden, sagt man. Und die sind so eingerichtet, dass die da diesen Süßstoff da rein haben, dass man einfach nicht genug davon kriegt und immer trinkt. Schon als Kind habe ich aufgehört, diese Limonaden zu trinken, weil ich wollte nicht immer durstiger werden. Ich wollte den Durst löschen und da was anderes machen als durstig sein. Oder ich habe als Kind, daran erinnere ich mich auch, eine Fernsehsendung einmal gesehen, Versteckte Kamera. Kennt ihr das? Versteckte Kamera. Es war, da kam also so, es war so eine verrückte Sendung, wo also die eine, an die ich mich erinnern konnte, sonst, ich habe sie auch nicht oft gesehen, aber einmal habe ich sie gesehen. Genau, da hatte man so einen VW-Käfer, die gibt es glaube ich, werden glaube ich nicht mehr hergestellt, also so ein Volkswagen hieß der damals, so ein Auto, das sich also das Volk leisten konnte. Da hatte man einen überdimensionalen Tank eingebaut. Normalerweise fast ein Tank, unser Tank fast 60 Liter, glaube ich, oder 70 Liter, Schwestigada, oder wie viel? 70? Mhm. Aber unser ist ja ein Mittelklasse-Auto. So, das war ein Unterklasse-Auto, das ist wahrscheinlich 50 Liter. Mhm. Da hatte man jetzt einen Tank reingetan, der 400 Liter fasste. Jetzt fuhr das Auto vor auf die Tankstelle und der Tankwart wurde gerufen, bitte voll tanken. Nicht? Und, ja. Und dann hatten die da irgendwo eine versteckte Kamera hinter so einem Busch installiert und zeigten jetzt also die Reaktion des Tankwartes, der ja diese Autos kannte und sich auf 50 Liter einrichtete, nicht? Und dann guckte er so bei 50, weil das wohl kick aufhörte, aber merkte, es waren 60, 70, 80 Liter, 100, 120, und dann guckte er immer in die Tür. Und dann trat er gegen die Säule, kam, 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 nicht? Und merkte aber, dass alles okay war. Und dann kratzte er sich am Koppel und dann lag er am Bauch und lag unter dem Auto und schaute, ob da alles rauslief. Nicht? Also es war dann zum Schreien komisch irgendwann mal, weil der also wirklich überfordert war durch diese Situation. Ich kann mich noch erinnern, das ließ so einen Eindruck in meinem kindlichen Gemüt zurück, dass also das komisch ist, wenn man immer weiter es geht und es noch kein Ende nimmt, dieses Einfüllen dieses Tankes und so, der Tank also immer durstig bleibt sozusagen. Nicht? Und so könnte man auch sagen, wenn ich immer durstig bleibe bei Bhakti, wo ist da denn die Erfüllung? Ich will doch erfüllt sein in meinem Leben. Das ist doch nicht gut, jetzt immer noch mehr und mehr und mehr und mehr. Ist ja wie in einer Beziehung auch, wenn man da immer mehr haben will und immer mehr und mehr. Was ist das Schöne daran? Doch im spirituellen Sinne verstehen wir, dass es etwas, dass es in der Bhakti niemals eine Sättigung gibt. Er hat niemals genug davon. Deswegen, wenn jemand Bhakti erfährt in dieser Welt, muss er Durst erfahren. Wir sehen das manchmal im Tempelleben, dass wir den Durst auf Krishna oder Krishna-Bewusstsein verlieren. Nicht? Wenn wir dann besucht werden von jungen Bhaktas, die sehr begierig sind, schätzen wir das sehr, wenn die aufstehen und voller Begeisterung ihre Runden chanten und an dem Programm teilnehmen, weil sie eben noch diesen Durst haben. Dann denken wir, ach, wir alten Leute werden dann, ja, genau, jetzt lege ich auch mal wieder einen Zahn zu und vielleicht mal wieder Ich bin mal wieder dabei bei den Morgenprogrammen und so weiter und so fort. Wenn in einem spirituellen Leben der Durst weggeht, ist die Bhakti auch weg. Die Hingabe im Herzen. Es ist ein ungesunder Zustand, wenn ein Devotee sagt, jetzt habe ich genug, ich bin auf meine alten Tage gesättigt jetzt, ich kenne mich aus in dieser Thematik und so weiter. So ist, das ist keine Bhakti. Wir erfahren in Vrindavan, dass die Srimati Radharani, die größte Bhaktin ist, also diejenige, die am meisten Bhakti hat im Herzen, eine Liebe zu Krishna empfindet, die man als Anuraga bezeichnet. Das heißt, Anuraga heißt, jedes Treffen mit Krishna kommt ihr vor, als hätte sie Krishna bis dahin noch nicht getroffen. Es ist immer wieder frisch. Jemand, der wirklich spirituelles Leben kosten kann, hat ein bisschen von diesem Anuraga, dieser Anhaftung an Krishna, die immer wieder aufs Neue frisch ist, weil Krishna so wunderbar ist, dass er so viele transzendentale Eigenschaften hat, dass der Devotee niemals in dem Gefäß seines Verständnisses Krishna aufnehmen kann. Das geht nicht. Wir können niemals den unbegrenzten Ananta Purushottama, die höchste Herr, der unbegrenzt ist, wirklich erfassen. Das wird nie gehen. Wenn wir jedoch ein bisschen Durst haben in unserem Geist, dann werden wir, während wir versuchen, diesen Durst mit Krishna zufriedenzustellen, wirklich glücklich werden. In der materiellen Welt ist Durst ein Zeichen von Insuffizienz, also nicht, dass einem etwas mangelt. In der spirituellen Welt ist dieser, oder im spirituellen Leben ist dieser Durst nach Krishna der wirkliche Reichtum. Denn schon im nach Krishna streben oder im Dürsten nach Krishna, in dem Wunsch Krishna zu erlangen, ist die Vollkommenheit, dass man Krishna dort begegnet. Jemand, der nicht durstig ist, wird Krishna nicht begegnen. Sehr oft ist es so, dass dem Vorlesenden ein Glas mit Wasser gegeben wird. Ich möchte das nicht haben, also das ist nicht, warum ich das Beispiel gebe. Ich könnte dieses Glas, selbst wenn mir jetzt jemand ein Glas Wasser geben würde, nicht schätzen. Es könnte das beste aqua filtrierte Wasser sein. Aber weil ich keinen Durst habe, kann ich das nicht kosten. Ich würde sagen, danke, ich bin schon voll. So ist es auch mit Krishna-Bewusstsein. Wenn man keinen Durst nach Krishna hat, macht man mitten im Nektar-Ozean des spirituellen Lebens sein. Umgeben sein, Deities verehren, Gottgeweihte um sich haben und so weiter. Aber der Durst zu Krishna, aber man wird es nicht schätzen. Man wird damit nichts anfangen können. Das gibt es manchmal in dem Leben von den Devotees, dass die nach einer gewissen Zeit diesen Durst verlieren. Dann sind sie gelangweilt im Kirtan, gelangweilt durch Vorlesungen, gelangweilt durch alles, durch Gespräche. Und dann müssen diese Devotees, um diese entsetzliche Langweile, die schlimmer ist als der Tod fast im spirituellen Leben, dann gehen sie und müssen Kino anschauen oder müssen was weiß ich, zum Motorradrennen gehen und dann mitschreien, wer am schnellsten durch die Zielgerade kommt. Und ich habe immer komische, meine Beispiele sind nicht gut. Ihr müsst diese Devotees selber fragen, was sie machen, um die Langeweile zu überwinden. Oder Sex ist meistens eine gute Ablenkung für eine gewisse Zeit, aber dann merkt man auch, naja, Haribol ist ja schon durch viele Leben gekostet worden und ist auch nicht mehr so aufregend. Dieser Durst nach Krishna ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, wie dieser Durst nach Krishna entstehen kann in uns. Und das ist das, indem wir hören über Krishna. Wir müssen manchmal längere Zeit hören, um diesen Durst wieder herzustellen. Aber wenn wir geduldig hören aus transzendentalen Quellen, so kann dieser Durst nach Krishna wieder einsetzen. Denn es ist ein natürliches Symptom der Seele, dass sie nach Krishna dürstet. Lord Chaitanya lehrt uns, dass es nur eine Notwendigkeit gibt für die Seele. Das ist die Govinda-Notwendigkeit, sagt Prabhupada. Govinda vida hiname. Ich fühle mich getrennt von dir, Govinda. Und ein Devotee, der in diesem Durst drin ist, wie gesagt, der hat Krishna bereits erreicht. Denn Krishna kann nur durch Bhakti erreicht werden. Und ein Symptom der Bhakti ist der Durst nach Krishna. Gut. In dem Text heute Morgen heißt es, Yat Adnyasina Yukta Karma Granti Nibandhanam Chindanti Kovidastasya Kona Kuryat Kataratim. Mit dem Schwert in der Hand durchschlagen intelligente Menschen in festen Knoten des reaktionbringenden Tuns, indem sie sich an den Herrn erinnern. Wer wird also seiner Botschaft kein Gehör schenken? Es gibt in uns, in unserem Herzen, ich kann euch das mal zeigen, ein Knoten. Dieser Knoten ist natürlich unsichtbar, aber er steht nichtsdestotrotz sehr fest. Und dieser Knoten wird fester gezogen durch materielle Tätigkeiten. Man nennt diese fruchtbringende Tätigkeiten. Eine materielle Tätigkeit ist eine Tätigkeit, die jemand ausführt, um eine Frucht zu erzwingen oder bekommen. Nicht? Und das machen wir schon seit sehr langer Zeit, und so ist der Knoten im Herzen sehr fest geworden durch diese Handlung. Was dieser Knoten im Herzen ist das falsche Ego. Durch materielle Tätigkeiten, bei materiellen Tätigkeiten geht es um zwei Dinge, ich und mein, was ich erlangen will, was ich mein Eigentum nennen will. Diese beiden Konzepte, ich und mein, sind die Webart oder sind die beiden Stränge in diesem Knoten des falschen Egos. Jemand, der materiellen Tätigkeiten nachgeht, hält sich für den Handelnden und für den Besitzer der angestrebten Objekte, die er durch seine Handlung erreicht. Also, wie kann dieser Knoten verbindet die ewige Seele mit der Materie, und ist das ganz, ganz Blödes. Also, mit diesem falschen Ego, dieses falsche Ego bildet die Grundlage aller materiellen Tätigkeiten. Du hast ja auch einen Knoten gemacht, Gopali. Sehr gut. Gopali hat einen Riesenknoten. Dieser Knoten verbindet uns mit der Materie seit unvordenklichen Zeiten. Er ist die Ursache dafür, dass wir leiden oder überhaupt Leid wahrnehmen. Er ist die Ursache dafür, dass wir glücklich sind. Er ist die Ursache dafür, dass wir Krishna vergessen. Er ist ein Heavy-Knoten. Und man kann diesen Knoten durchtrennen, und hier wird es interessant, hier bringen wir diese beiden Punkte zusammen, indem wir hören über Krishna. Denn durch dieses Hören entwickeln wir Geschmack, uns vom materiellen, und ein Durst, uns von materiellen Tätigkeiten zu lösen, die diesen, fast eine rückwärtige Handlung, zum Beispiel bei materiellen Tätigkeiten vergrößern den oder verhärten den Knoten des falschen Egos. Spirituelle Tätigkeiten, kann man jetzt leider bei diesem Knoten nicht machen, machen das rückläufig. Das wird dann auf diese Weise gelöst werden. So können also spirituelle Tätigkeiten fangen an, indem man über Krishna hört, viel hört über Krishna, lange hört über Krishna. Manchmal braucht das mehrere Leben bei manchen von uns. Aber durch dieses Hören wird dieser Geschmack an Krishna wieder erzeugt, und der Geschmack am falschen Ego, an ich und mein, wird rückläufig gemacht. Deswegen wünsche ich uns allen sehr, dass wir mehr in unsere Gemeinschaft das Sprechen über Krishna hineinbringen. Manchmal fühlt man sich unsicher in der Gemeinschaft mit Devotees über Krishna zu sprechen, weil es ein neues Thema ist, wo man sich nicht so gut auskennt. Aber wenn man damit anfängt, über diese tiefen Dinge miteinander zu sprechen, kann bestimmt viel falsches Ego abgebaut werden und viel Bhakti, Durst für Krishna entstehen. Gut, damit bin ich an ein Ende gekommen von der heutigen Morgenvorlesung. Ich finde es schön, wir haben jetzt 25 nach 8, das ist ein frühes Ende. Und da haben wir natürlich noch ein paar Sekunden Zeit, Fragen zu stellen. Der Durst nach Krishna. Ein gutes Thema, nicht? Aber gestern, es gibt so einen Schlocker im Chaitanya Charitamrita, wo das gesagt wird. Mit der wirklich der Tiefe. Das ist Bhakti. Habt ihr irgendwelche Fragen, ihr Bhaktas und Bhakti? Du häkelst schon was? Super. Ich werde jetzt gucken. Es ist so, dass Krishna kommt in diese materielle Welt hinein, in einer Form, in der wir ihn sehen können. Zum Beispiel in Form des Detis, oder er kommt in einer Form, in der wir ihn hören können, in Form des heiligen Namens. Er kommt auch in einer Form, in der wir durch ihn hindurchgehen können. Das heißt, er kommt in Form seines heiligen Reiches, dem Dham. Krishna jedoch ist da, das ist eine Form, eine barmherzige Form, mit dem es uns erleichtert, in seine Richtung zu schauen. Krishna ist, wie soll ich mich ausdrücken, noch mehr als wir beim Deti wahrnehmen können. Krishna ist noch mehr als wir im heiligen Namen hören können. Krishna ist noch mehr als wir im heiligen Dham, im heiligen Land sehen können. Prabhupada hat hierüber einmal gesprochen, dass die zur Zeit der Fremdbesetzung Indiens durch die Moslems, da haben die Moslems tote Schweine manchmal genommen und auf die Altäre geworfen, um sie zu entweihen. Und wenn sie ganz heavy waren, sind sie zu den Detis gegangen und haben sie tatsächlich zerbrochen. Sie dachten dann, jetzt haben wir den Hindu-Gott zerbrochen. Denn der Hindu-Gott ist ein Götze. Ist nur ein Bild aus, eine Gestalt aus einem Stein. Und so weiter. Und Prabhupada hat dann festgestellt, natürlich haben sie das nicht getan. Denn Krishna ist, wie soll ich mich ausdrücken, Krishna hat eine spirituelle Form, in der aber gütigerweise für uns sichtbar in den Detis erscheint. Die Detis sind Krishna. Es gibt drei Dinge, die identisch sind. Krishna Nama, Krishna Vigraha und Krishna Swarup, wird in Chaitanya Charitamrita gesagt. Also der Name Krishnas ist identisch mit Krishna, der Vigraha, die Deti-Form des Herrn ist identisch mit Krishna und Krishnas ursprüngliche spirituelle Form, man nennt sie die Swarup, ist identisch mit Krishna. Und drei identische Manifestationen Krishnas, die sind vollgültig Krishna, der Deti auch. Doch beim Deti müssen wir verstehen, ist Krishna noch mehr als unsere Augen sehen. Beim heiligen Namen ist er mehr als unsere Ohren hören können. Wenn wir eine gereinigte und spirituelle Sicht entwickeln, dann können wir den Deity vielleicht sehen und mit ihm sprechen. Ich habe mal eine Vorlesung gehört, wie Raghava Pandit seine Deities verehrte. Er musste mal weg und die Deities wurden dann im Winter mit kaltem Joghurt verehrt. Und ihm wurde Joghurt gegeben. Als er zurückkam, sah er Schleim aus den Deities, ein Erkältungsschleim aus den Nadeln herauskommen. Und fragte den Deity, fragte den Pujari, was hast du denn geopfert? Und der Pujari sagte, I'm sorry, ich habe Joghurt geopfert. Warum war doch nicht im Winter Joghurt? Ist doch viel zu kühl. Jetzt hat er sich verkühlt. Ach, sagte der Pujari, der Deity ist aus Marmor, der kann sich nicht verkühlen. Der kann Minustemperaturen aushalten, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann sagte Raghava Pandit, no, und bat den Deity, in ein Tuch zu schnupfen. Und dann kam ein göttlicher Geruch durch den Altar gewabert. Nicht? Also, ihr seht, für Raghava Pandit, der hatte geläuterte Sicht und er sah den Deity mit spirituellen Augen, während wir den Deity noch nicht mit spirituellen Augen sehen können. Wenn wir aber lange auf den Deity schauen, dann werden wir Krishna wirklich wahrnehmen. Also auf die Frage hin, dass Krishna ja Adokshaya ist, also nicht sichtbar ist durch die Augen, wie das denn kommt, dass wir die Deity sehen können, wenn der Deity Krishna ist, muss gesagt werden, dass der Deity eine besondere, barmherzige Form ist, in der es uns schon mal so Vorschuss, ein Vorschuss Sicht von Krishna gibt. Aber wir sollten demütig sehen, es ist nur ein Vorschusssicht. Wenn wir Krishna sehen würden, würden wir umfallen, weil er so schön ist. Da würde man keinen müden Devotee mehr sehen, wie Jagannath uns das manchmal vormacht. Der so steht vor den Deities, da würde man es den Jagannath direkt von den Füßen schlagen und er würde ohnmächtig gegen Bhakta Priya sinken und dann werde etwas los im Darshan. Das ist eine Vorschusssicht, die wir kriegen. Ja. Gelöst werden kann. Das kommt noch, ja. Ja, es stimmt, der Anfangs, zuerst taucht Bhakti in einer gemischten Form auf. Es ist noch gemischt durch Karma und Jnana. Karma ist, dass wir etwas tun und die Tätigkeiten des Bhaktis ausführen und dass es uns dann besser geht. Und Jnana ist, dass wir Bhakti ausüben und Wissen erlangen, welches uns hilft, eine klarere Sicht von den Dingen zu entwickeln, als wir sie vorher hatten. Erst wenn Bhakti rein ist, überwiegt dieser Durst nach Krishna und diese Liebe zu Krishna und die Anteile an Karma und Jnana werden tropfen die unedlen Bestandteile heraus. Man schmilzt Gold 5-mal normalerweise und wenn es 5-mal geschmolzen worden ist, dann sind also alle Unreinheiten raus. So ist es mit unserer Bhakti auch. Am Anfang ist Bhakti verunreinigt durch den Wunsch, ja, ich möchte einfach mehr wissen, dass ich den klareren Durchblick habe. Oder ist es mit dem Wunsch, ja, ein bisschen Genuss zu finden in dieser Welt und diese dieses müde Leid, was so im materiellen Leben da ist, dass man das überwinden will. Das ist schon ein Aufdämmern von Bhakti, aber Liebe zu Krishna, ja, da ist sehr oft eine Grenze da. Du hast recht, wir haben ja uns von Krishna schon seit langer, langer Zeit abgewandt. Das ist nicht, da muss man ein bisschen mit Geduld ausgestattet sein, das kommt schon noch. Du bist ja im Bhakta-Programm und lernst im Bhakta-Programm nicht nur Wissen, das ist das Gute an diesem Bhakta-Programm, sondern man lernt dort auch sich zu verhalten wie ein Devotee und ein paar Fertigkeiten zu entwickeln, die dann, wie soll ich mich ausdrücken, einem Devotee helfen können, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Ja. Mit dieser Geschichte möchte ich enden. Dieser Richter kannte Krishna-Bewusstsein für lange Zeit in Indien, spielt in Indien, und hatte immer nur diesen Wissensaspekt vom Krishna-Bewusstsein gekannt. Er war sehr erfolgreich als Richter und kam einmal nach Navadvip, warte mal, wie hieß die Stadt? Ambika Kalna, das ist in der Nähe von Navadvip. Ungefähr 1,5 Stunden mit dem Zug von der Hauptbahnhof von Navadvip entfernt. Also Hauptbahnhof, da würden wir lachen im Westen drüber. Ein indischer Bahnhof, sagen wir mal so. Und dort hatte er irgendetwas zu tun, einen Fall zu begutachten, glaube ich, und traf dann auf den Freund von Jagannath Das Babaji, den Bhagavan Das Babaji. Und er fragte den so, ja, mit Bhakti, wie kann ich Bhakti erreichen? Oh, sagte Bhagavan Das Babaji, sehr einfach, es kostet nur 2 Annas, oder 15 Annas, das entspricht ungefähr so ein paar Paisas, also nicht mal ein Pfennig, so 2, 3 Pfennig. Was hast du da? Sagte der Richter. So billig ist es? 2 Pfennig? Ja, sagte Bhagavan. Du musst dir das Buch von Narottam Das Thakur kaufen. Prema Bhakti Chandrika. Das ist ein Buch, wo Narottam Das Thakur sehr interessant beschreibt, wie Liebe zu Krishna zu erlangen ist. Nicht? Er spricht dort über die Hindernisse auf dem Weg. Er spricht darüber, wie man es erlangen kann durch das Hören, die Gemeinschaft von Devotees, den Dienst zum Guru und so. Bringt also all diese Punkte drin. Und der Richter glaubte das nicht. Er kaufte sich das Buch und las also täglich da drin. Irgendwann einmal merkte er, wie er eine unglaubliche Begierde bekam, zu Krishna zu kommen. Plötzlich ging was auf in seinem Herzen, durch das regelmäßige Lesen dieser Prema Bhakti Chandrika. Und es wurde so stark, dass er den Beruf als Richter als unbedeutend aufgab. Nun, ein halbes Jahr später gab es eine Konferenz in Navadvip, wo Gelehrte sich trafen, um darüber zu diskutieren, wie Bhakti entstehen würde. Als die Konferenz schon voll war, bemerkte der Wächter, der davor stand und sah, dass eben nur Gelehrte konnten da rein, einen armen, zerrissenen Bettler, der Einlass verlangte und sagte, nein, du kannst nicht. Und der Mann kam dann ein zweites Mal, geht es nicht doch, ich habe etwas Wichtiges zu sagen in dieser Konferenz. Du kannst nicht, du bist ein Bettler, du kennst nicht richtig die Schriften, da sind zu Gelehrte. Kam er ein drittes Mal ran und der Präsident der Konferenz hatte das gesehen irgendwie und bat jetzt also den Wächter, den Mann durchzulassen. Fragte, was willst du auf unserer Konferenz? Und er sagte, dann sagte dieser Mann, ich bin der ehemalige Richter. Was? Aus Kalkutta. Was, der, von dem wir gehört haben? Ja. Ich habe nur etwas eines zu sagen in dieser Konferenz, wo es um Bhakti geht. Ich habe für ein halbes Jahr dieses Buch gelesen. Und in mir ist dann dieser Durst entstanden. Und deswegen habe ich das Richteramt aufgegeben, Haribol, und bin jetzt einfach ein nach Krishna suchender. Er hat also so ein Taste gekriegt, dass ihm das Geld und das Ansehen, was ja eigentlich wichtig ist in dieser also den Menschen normalerweise ist es sehr wichtig, Geld und Ansehen braucht man im materiellen Leben, dass ihm das als unwichtig, also unwichtig vorkam im Vergleich jetzt. Ne? Und deswegen, Prabhupada hat auch so ein Buch, so ein Bhakti-Buch herausgebracht, wo er sagte, jeder, der das liest, wird Krishna bewusst sein. Dieses Buch, Prima Bhakti Chandrika, gibt es noch nicht in Deutsch, aber was es gibt, ist das Krishna-Buch. Wow, das musst du dir kaufen. Oder leihen, oder stehlen. Und regelmäßig lesen. Besser kaufen. Gut, dann haben wir hier ein natürliches Ende erreicht. Alles Gute und Hare Krishna.